Gut, dann herzlich willkommen bei einer neuen Folge Irgendwas mit Menschen. Das ist die zweite Folge und ich wollte ein paar Worte vorausschicken. Zunächst mal danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die positives oder auch kritisches Feedback für die erste Folge gegeben haben. Dann die nächste Frage, die an mich herangetragen wurde, war: Du hast ja noch gar kein Intro oder Outro. Es wird kommen, vielleicht sogar mit dieser Folge, ich weiß es aber noch nicht, ich kann noch nichts versprechen, aber es kommt. Dann wollte ich sagen, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Personenvorschläge, ja, von spannenden Personen, Persönlichkeiten, Expertinnen, Experten, immer her damit, schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht oder kommentiert auch unter diesem Beitrag. Genau. Dann die Überleitung zu dem heutigen Thema. Ich habe das ja schon angekündigt mit einem kleinen Video. Ich sitze hier mit Dr. Hajok. Dr. Hajok ist Kultur- und Medienwissenschaftler. Und das Thema, was ich mir rausgesucht habe, wo Herr Hajok auch Experte ist für, ist das Thema Pornografie. Vorweg will ich sagen, es könnte explizit werden und wer da Berührungsängste hat, kann dann einfach ausschalten. Und wenn im Nachgang noch Fragen sind, dann würde ich mich freuen, wenn die auch mir gestellt werden oder auch Dr. Hajok ist da bestimmt bereit. Dann stelle ich jetzt vor, Dr. Hajok.
Ja, hallöchen erstmal.
Hallo, freut mich, dass das geklappt hat.
Ja,
gerne. Magst du, wir sind beim Du, ne?
Ja.
Magst du zu deiner Person ein bisschen was sagen, dass die Zuhörer so einen ungefähren Eindruck bekommen, warum du Experte auch für diesen Themenkomplex bist?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so, ich bin also gar nicht so vordergründig der Experte für Pornografie an sich, sondern ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt aus meiner beruflichen Perspektive des Kinder- und Jugendschutzes, konkreter des Kinder- und Jugendmedienschutzes, wo wir halt festgestellt haben, dass mit Internet, digitalen Endgeräten eben, sage ich mal, das ist so ein Fazit schon vorweggenommen, noch nie es so leicht war für junge Menschen, Zugang zu Pornografie zu bekommen. Und aus dieser Perspektive heraus habe ich mich natürlich eben auch mit den Angebotsentwicklungen beschäftigt, habe mich mit möglichen Folgen und Wirkungen für junge Menschen, insbesondere auf die sexuelle Entwicklung beschäftigt und habe mich natürlich auch damit beschäftigt, was man denn in der heutigen vernetzten Welt überhaupt da noch mit Restriktionen, mit Bewahrung und so weiter machen kann und wo denn die Potenziale und die Chancen von präventiven Angeboten liegen für junge Menschen.
Mhm. Du arbeitest gerade wo? In welchen Projekten bist du beheimatet?
Ach, ich bin im Prinzip, also kurz vielleicht dazu, klassischer Kommunikations- und Medienwissenschaftler, habe dann bis 2001 an der Leipziger Uni gearbeitet, bis 2004 an der Freien Uni Berlin und habe mich dann mit Kollegen, Freunden zusammengeschlossen in einer Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und neue Medien, wo wir eben genau diese Felder des Medienumgangs junger Menschen, sowohl eben was Chancen als auch was Risiken anbetrifft, bearbeiten auf ganz unterschiedlichen Feldern, also sowohl in der Prävention als auch im klassischen restriktiven Schutz und macht mir Spaß und das Tolle daran ist, dass ich immer relativ nah an diesen Medienentwicklungen und der Aneignung dieser neuen Möglichkeiten durch junge Menschen anbetrifft. Also Aneignung ist so ein bisschen sperriger Begriff. Wir reden halt nicht mehr von Medienkonsum, auch nicht von Mediennutzung, sondern von Medienaneignung und meinen damit so ganzheitlich eingeschlossen all die Prozesse, die vor der Nutzung, mit der Nutzung und nach der Nutzung, Stichwort Anschlusskommunikation, eine Rolle spielen. Und der Hepp hat das, glaube ich, mal gesagt, das ist letztendlich nichts anderes, als sich Medien und ihre Inhalte zu eigen machen, in das eigene Leben integrieren und eben bedeutungsvoll werden lassen.
Mhm. Gut, dann vielleicht noch für die Zuhörer, woher wir uns kennen, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Wir haben uns getroffen in Berlin hier auf einem Symposium von WDR. Mhm. Das war im Zuge des Pornfilmfestivals, ne? Ein feministisches Pornofestival, wo du bei einem Symposium gesprochen hast. Und da ging es auch um das Thema Pornografie im Bereich neue Technik, was ist möglich, ja? Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Aber jetzt vielleicht mal
In einem alten Kreuzberger Kino war das.
Genau, ja, ne? Genau.
Also ein schöne Location und schönes Ambiente und auch spannend, weil da jemand von der technischen Seite da war und eben auch eine, die feministischen Porno macht, also Porno von Frauen für Frauen und so ist es im Prinzip. Und das war auch für mich eine ganz spannende Sache.
Kann man sich auch nachhören, anhören. Der WDR hat es, glaube ich, noch online oder Deutschlandradio war es. Ich will nichts Falsches sagen, den Link setze ich auf jeden Fall drunter.
Ich glaube, Deutschlandradio Kultur.
Es war Deutschlandradio, genau. Hm? Ist aufgezeichnet, den Link, wie gesagt, setze ich hier drunter. Aber ganz grundsätzlich, eine ganz einfache Sache, einfache Frage. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir Pornografie ansprechen?
Ja, da geht's eigentlich schon los. Ist nicht ganz so einfach. Also es gibt ja immer so, das ist auch mein Zugang, erstmal eine medienwissenschaftliche Abgrenzung. Also Medienwissenschaft beschäftigt sich mit den Angeboten ehemals der Massenmedien, heute eben auch von Individualmedien, Social Media und so weiter und so fort. Und fangen wir doch mal bei der medienwissenschaftlichen Perspektive auch gleich an. Es handelt sich eigentlich jetzt erstmal um, sag ich mal, explizite Darstellung von Sexualität. Mir gefällt da ganz gut, was Kurt Starke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Sexualwissenschaftler, Sexualforscher, quasi mal so auf den Punkt gebracht hat. Das Markante ist die Reduzierung auf oder Fokussierung auf die Lust. Ja, also menschliche Sexualität beinhaltet Familie, Partnerschaft, all solche Dinge. Also ist ein komplexes Phänomen. Bei der Pornografie geht es eigentlich darum, dann ist es Pornografie, wenn eben die Fokussierung auf Lust und Lustgewinn liegt und wenn natürlich dann eben auch die sexuellen Aktivitäten der Akteure, die in aller denklichen Zusammensetzungen und so weiter agieren können, quasi wenn eben darauf fokussiert wird, auf die sexuelle Aktivität. Ne? Also das heißt eben, dass dann die primären, sekundären Geschlechtsmerkmale in ihrer Erregung und so weiter und in ihrer Interaktion in den Vordergrund gerückt werden. Das wäre jetzt so ein, sage ich mal, medienwissenschaftliches Verständnis. Wir haben in Deutschland auch ein juristisches Verständnis, interessanterweise nicht in Gesetzen gegossen, sondern über die Rechtsprechung quasi stetig quasi über die Rechtsprechung verfeinert und abgegrenzt von anderen Phänomenen. Also es war da ganz bahnbrechend das sogenannte Fanny Hill-Urteil von 1969, Bundesgerichtshof, wo es unter anderem heißt, und das ist so im Grunde auch noch heute der juristische Zugang, dass es eben hier unter um eine Ausklammerung aller menschlichen Bezüge, um sexuellen Lustgewinn geht und dass eben die Grenzen der gesellschaftlichen Norm, Werte, Moralvorstellungen so ein Stück weit überschritten werden, wobei eben gerade der letzte Punkt zeigt, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir natürlich mit Sexualisierung, Pornografisierung von Gesellschaft da auch immer eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfahren. So, und wenn man ganz kurz in diesem juristischen Zugang bleibt, was ich mal sehr spannend finde, ist, dass Pornografie bis 1973 in Deutschland, also die Verbreitung sowohl unter Erwachsenen als auch unter Minderjährigen eben tabu war, verboten war und erst über die 49. Strafrechtsreform quasi dann man gesagt hat, ja, Erwachsene dürfen das selber entscheiden, aber quasi bei Kindern und Jugendlichen, da bleiben wir bei einem Verbreitungsverbot von Pornografie. Und das nimmt schon ein bisschen was vorweg, aber das ist eben auch ganz spannend. Man hatte da damals schon eine Sachverständigenkommission eingesetzt, die sich mit möglichen negativen Wirkungen quasi auseinandergesetzt hat und man hat eben keine verlässlichen Befunde gehabt, dass es negativ wirkt, hat aber gesagt, trotz all dem sind wir als Gesetzgeber befugt, eben Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn wir nicht hundertprozentig belegen können, dass es negative Wirkungen für die sexuelle Entwicklung junger Menschen hat. Und so haben eben damals auch die Richter, die sich für das Pornografieverbot für Kinder und Jugendliche ausgesprochen hatten, eben unter anderem begründet, dass es eben unter anderem zum promiskuitiven Verhalten verleiten könnte, also häufige Partnerwechsel und solche Dinge. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es geht um Darstellungen menschlicher Sexualität, die auf das Sexuelle fokussieren, reduzieren, die mit klassischen pornotypischen Skripten arbeitet. Wir kennen das, die Männer üben Kontrolle aus, also zumindest wenn man den Bereich des Mainstream-Pornos, der sich ja in den letzten Jahren dann noch um andere Angebote ergänzt worden ist und so, sich betrachtet, und eben bestimmte klassische Stereotype, Frauen sind immer willig und jederzeit bereit und den Männern zu gehorchen und die sexuellen Wünsche zu erfüllen. All sowas, aber das können wir nachher bestimmt noch ein bisschen vertiefen.
Genau, wir gehen dann noch näher drauf ein, aber vielleicht mal so grundsätzlich. Das ist ja für mich erstmal ein spannendes Phänomen, dass es Pornografie überhaupt gibt. Also allein die Existenz. Es ist ja mit auch einem, würde ich jetzt unterstellen, so als Laie von außen betrachtet, erstellt mit einem bestimmten Ziel, nämlich der sexuellen Erregung auch des Rezipienten, des Zuschauers. Könnte man unterstellen, dass dafür auch Pornografie gemacht wird. Warum ist es denn darüber hinaus ein Phänomen, das auch wissenschaftlich wert ist, untersucht zu werden? Einfach nur, weil es viele betrifft, oder von reden wir von der Masse, die das betrifft? Genau, also die Frage, warum ist es wert, wissenschaftlich sich mit dem Thema Pornografie auseinanderzusetzen?
Ja, es ist Teil unserer Gesellschaft, Teil der sozialen Wirklichkeit, und es war es ein Stück weit auch schon immer gewesen. Also wenn wir uns mal zurückerinnern, mal jetzt abseits der Massenmedien, man spricht ja mit Massenmedien eigentlich erst ab Buchdruck und solche Dinge, quasi, wo eben eine massenhafte Verbreitung von ein und demselben Inhalt möglich war, wissen wir schon von ersten Kommunikaten, dass es da, sage ich mal, sehr explizite Darstellungen von Sexualität gibt. Erste Kommunikate, Höhlenmalereien, das, was auf Vasen, Skulpturen, Porzellan und so weiter bildlich dargestellt wurde. Und da waren es eben schon relativ früh eben andererseits so ideologisch aufgeladene Inhalte, Gottheiten und so weiter, aber eben auch ganz pragmatische hinsichtlich der Frage des zu jagenden Wildes und solche Dinge, und dann eben auch schon die Sexualität, die zwischenmenschliche Sexualität, im Übrigen auch relativ früh zum Beispiel tierpornografische Motive und solche Dinge, und da merkt man eben, dass Sexualität nichts anderes ist wie eine sogenannte Daseinsthematik, neben Tod zum Beispiel, so ein weiterer Klassiker, der fasziniert Menschen einfach quasi, und er fasziniert in dem Fall, Tod macht eher so ein bisschen Angst, ein Unbehagen, Sexualität macht Lust, und das ist so ein Hintergrund, weshalb das eigentlich immer eine relativ große Rolle gespielt hat.
So. Genau, daran schließt sich an die nächste Frage. Ich bin von Haus aus Sozialarbeiter. Ist es denn auch, würdest du sagen, aus deiner Warte, aus deiner Perspektive für Sozialarbeiter ein Thema, womit man zumindest sich mal befasst haben sollte, wenn man zum Beispiel im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unterwegs ist?
Ja, sicher, ne? Also wir müssen es halt, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit anhand der gesetzlichen Bestimmungen, die im Übrigen in Deutschland so sind, die sind jetzt nicht noch nicht mal in Europa so, zum Beispiel was die Zugänge zur Pornografie, ja sogar das Mitmachen, also dass zum Beispiel in einigen Ländern Darsteller ab und Darstellerinnen ab 16 in Pornos mitspielen können, solche Dinge. Also wir sind natürlich einerseits über die gesetzlichen Bestimmungen quasi, ist es ein Thema der sozialen Arbeit, weil wir eben sagen, es ist verboten, dass Pornografie an Kinder und Jugendliche oder unter Kindern und Jugendlichen verbreitet wird, beziehungsweise eben Kinder und Jugendliche Zugang zu Pornografie haben. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir grundgesetzlich verankert davon ausgehen, dass hier das Recht auf eine ungestörte Persönlichkeit von jungen Menschen tangiert wird, und wir als Staat mit allen seinen Institutionen und Trägern und so weiter, was dazu führt, dafür ein Stück weit Sorge tragen, dass das, was in Elternhäusern eben nicht gewährleistet wird, eben auch in der sozialen Arbeit quasi geleistet worden wird, sondern, und das ist eben in Deutschland quasi den Pornografiekonsum, die Nutzung von Pornografie, die Aneignung pornografischer Inhalte quasi bei unter Minderjährigen zu verhindern. Ne? Also ich will das mal mit einem anderen Wort, was da jetzt ein bisschen böse und krass klingt, veranschaulichen, aber man kann auch sagen, wir wollen hier eine Grenzüberschreitung im Bereich des sexualisierten Medieninhalte verhindern und die natürlich unterhalb der Pornografie-Schwelle oder neben den pornografischen Inhalten noch ein sehr, sehr breites Spektrum, das wird oft vergessen, umfasst. Also wir haben natürlich die Missbrauchsdarstellung von Minderjährigen, quasi wir haben Verherrlichung von Promiskuität, von Prostitution als einträgliches Geschäft, wir haben unerlaubte Sexualisierung in der Werbung, also das ist ein weites Feld, auch unterhalb der Pornografie-Schwelle, was dann eher so den entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten zugesprochen wird, wohingegen wir bei der Pornografie an sich, der einfachen, schon von einer schweren Jugendgefährdung sprechen und natürlich eben dann auch noch die Kriterien zu der sogenannten harten bzw. qualifizierten Pornografie haben, die ja auch, vergessen viele, unter Erwachsenen nach wie vor hierzulande die Verbreitung verboten ist. Ich will da jetzt gar nicht so sehr auf Edati und so weiter rumreiten, aber wir haben halt Tier Gewaltpornografie auf der einen Seite, wo die Verbreitung und Zugänglichmachung untersagt ist und eben dann auch die Kinder- und Jugendpornografie, wo eben auch der Besitz problematisch ist und eben Jugendpornografie erst 2008 zum Beispiel ins Sexualstrafrecht StGB 184c Paragraph quasi eingefügt worden. Und da merkt man eben, dass es nach wie vor auch noch Darstellungen gibt, die auch, also die absolut unzulässig sind, die im generellen absoluten Verbreitungsverbot unterliegen.
Mhm. So. Ich will nochmal zurückkommen auf die soziale Arbeit und Jugend. Jetzt hat jemand bei Facebook so ein bisschen schnippig fast kommentiert, ja, da gibt's doch den Jugendmedienschutz und was, Kinder und Jugendliche konsumieren Pornografie, das ist ja wohl Quatsch. Also war, glaube ich, nicht ernst gemeint, aber von welchen Zahlen reden wir da? Konsumieren Jugendliche wirklich vermehrt Pornografie? Gibt es da Zahlen, auf die man zurückgreifen kann oder Erfahrungswerte?
Ja, das ist eine recht spannende Entwicklung. Wir haben ja den Bereich des Pornografiekonsums viele Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen. Also es hat ab 73, wo es diese begrenzte Freigabe für Erwachsene gab, hat sich das ja über die verschiedenen Mediendistributionsformen, erst die Schriften, dann die Dia-Serien, dann die Schmalfilme, dann die Videofilme und so weiter und so fort, hat es ja schnell Verbreitung gefunden. Und man hat sich aber immer so ein bisschen in sag ich mal, eher stigmatisierenden Kontexten damit auseinandergesetzt. Also ich erinnere mich an so frühe Schrift Haschischkonsum und Pornografie, ne, wo man einfach das dann auch mit bestimmten anderen Problemlagen oder als delinquentes Verhalten eingestuften, sag ich mal, Ausdrucksformen von jungen Menschen in Zusammenhang gebracht hat. Und dann gab es 1980 eine relativ populäre Untersuchung von Ertelt, wo die eben sagte, es gibt sowas bei Erwachsenen wie eine Veralltäglichung des Pornografiekonsums. Und das sagt man mittlerweile heute bei Jugendlichen so. Mhm. Und da ist der ganz spannende Hintergrund, das saugen wir uns nicht aus den Fingern, sondern wir haben über diese, naja, ich sag's ruhig mal, Befürchtungsarien in den Medien, also es gab ja diesen relativ aufsehenerregenden Bericht im Stern, es gab Generation Porno, der Themenabend auf Arte, es gab der Sexreport auf Pro7 und all diese Dinge.
Willenweber
war dieser Artikel, dann gab's auch dieses Buch, sexuelle Verwahrlosung.
Siegelkopf und Bücher war das, glaube ich. Ja.
Genau, und da merkt man, dass es einerseits eben so einen klassischen Entrüstungsdiskurs in der Gesellschaft gab und der in diesem Fall, das fand ich ganz spannend, dazu geführt hat, dass man sich ein Stück weit eben auch zugetraut hat, trotz aller forschungsethischen, sage ich mal, Vorbehalte und so weiter, sich explizit mit empirischen Studien des Pornografiekonsums minderjähriger Jugendlicher, sage ich mal, anzunähern. Da war meines Wissens eine sehr frühe empirische Arbeit, die eben direkt an diese Veränderungen durch Internetpornografie geknüpft war und diesen Entrüstungsdiskurs, die von Altstädter Gleich, müsste es, glaube ich, sogar Pro Familia Kontext gewesen sein, ja. 2009. Und das gab es sukzessive von Hoffmann und Weber und bis hin zu Grimm, was natürlich dann auch so ein bisschen schon diesen Entrüstungskurs aufgenommen hat. Sex im Web 2.0 gab es dann ganz spannende empirische Untersuchungen, auch in anderen europäischen Ländern, die man aufmerksam verfolgt hat. Und dann können wir einfach jetzt mal unterm Strich sagen, um mal ein paar Fakten zu nennen. Einstiegsalter in Pornografie liegt mittlerweile bei unseren Heranwachsenden zwischen 12 und 14 Jahren. Also in dem Alter haben die meisten nicht nur einmalig Zugang zu Pornografie gehabt. Wir wissen, dass es in unterschiedlichen Herkunfts- und Bildungsmilieus verbreitet ist. Und das ist eigentlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen, ne, also diese klassischen Kategorien Bildungsbenachteiligung, Bildungsprivilegierung und so weiter funktionieren da nicht. Aber was funktioniert nach wie vor sind gegenderte bzw. geschlechtsspezifische Umgangsweisen, dass eben männliche Heranwachsende früher und zielgerichteter und häufiger Umgang mit Pornografie haben und Mädchen da eher zurückhaltender sind, dass Jungen eher auch von den pornografischen Skripten, also von den Stereotypen Darstellungen, wie da Sexualität, ne, also in aller Regel oral, vaginal, Analverkehr und so weiter, diese klassischen Skripte, quasi, dass da Jungen eher angemacht sind als Mädchen, wobei man da natürlich sagen muss, das ist natürlich auch von der männlich dominierten Pornoindustrie genauso angelegt. Ne? Also das ist halt mit Kernzielgruppe männliche Erwachsene und interessiert dementsprechend auch männliche Heranwachsende entsprechend mehr. So, und da gibt's eben wirklich ein paar doch geschlechtsspezifische, gegenderte Umgangsweisen. Ansonsten kann man sagen, noch nie hatten junge Menschen so früh Zugang zu Pornografie und werden teilweise auch Kinder und das muss man eben auch sagen, ungewollt damit konfrontiert. Ja, also wir dürfen halt, ich habe es ja gerade gesagt, Einstiegsalter zwischen 12 und 14, wir haben die juristische Definition von Jugend ab 14 bis unter 18. Es heißt, ältere Kinder schon haben steigen in die Welt der Pornos ein. Ne? Das jetzt erstmal rein auf der Ebene der Nutzung, der Umgangsweisen. Man muss dann natürlich noch differenzieren zwischen Funktion und Motive und eben mögliche Folgen auf die Entwicklung, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu.
Da kommen wir noch zu. Ja. Aber vielleicht kannst du das erklären. Miteinander schlafen, also Sexualität, Geschlechtsverkehr, ist, glaube ich, meines Wissens erlaubt ab dem Alter 14.
Ja,
also mit Gleichaltrigen.
Mit, ne? Gleichaltrigen. Das ist ein ganz interessantes Punkt. Das ist der Punkt der sogenannten sexuellen Mündigkeit, der ja kontrovers eben diskutiert wird bei Sexing, also bei dem Austausch quasi expliziten sexuellen Bildmaterials, ne, also nicht mit Textnachrichten verwechseln, sondern es geht da im Kern um Bild- und Videobotschaften, die in aller Regel in Beziehungskontexten oder Anbahnung einer Beziehung unter Heranwachsenden ausgetauscht werden. Und da sagt man, bei einer unterstellten Einsichtsfähigkeit und Freiwilligkeit, ne, also gegenseitigen Einverständnis, dass quasi bei ab 14-Jährigen unter die sexuelle Mündigkeit fällt. Also wir haben ja so bestimmte juristische Teilreifen, informationelle Selbstbestimmtheit, freie Wahl der eigenen Religion und so weiter. Mhm. Und ganz ähnlich ist es im Bereich der sexuellen Mündigkeit unter Minderjährigen. Ne? Das sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn eine 14-Jährige und ein 20-Jähriger so ein Material austauschen. Es ist mir insofern wichtig, quasi das nochmal zu sagen, weil wir es zum Beispiel, also definitiv Amerika, ich glaube auch Australien oder Neuseeland, ich glaube Australien, das eben wirklich zu einer Kriminalisierung junger Menschen geführt hat, wo sie quasi wegen Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie quasi belangt wurden. Ja, so, also das ist bei uns eigentlich erlaubt, ja. Was nicht heißt, dass es jetzt unbedingt für Eltern, Pädagogen und auch Jugendarbeiter, Sozialarbeiter unbedingt leicht und einfach auszuhalten ist. Mhm. Ja, ne? Also man erinnert sich dann immer an die eigene Kindheit und Jugend zurück und denkt dann so an Zeltlager und solche ersten Begegnungen, wie sieht das bei dir aus und so weiter. Und mit diesem neuen Gefahrenpotenzial, was natürlich dranhängt, ne? Wo sind denn meine Bilder eigentlich, auf welchen Servern, was passiert damit, ist es möglich, dass das explizite Material eben irgendwann im Internet landet und so weiter. Das ist natürlich eine völlig andere Dimension aufgeschlossen ist. Aber grundsätzlich ist es erlaubt.
Ja, worauf ich hinaus wollte eigentlich mit dieser Frage, dass Geschlechtsverkehr ab 14 unter Umständen, du hast es erwähnt, was da dranhängt, erlaubt ist, aber warum ist denn Pornografie, die Zugänglichmachung von Pornografie, meines Wissens ab 18? Ja. Wo macht der Gesetzgeber, wie hast du da Einblick, wo macht der Gesetzgeber da den Unterschied und sagt, nein, wir wollen, dass du mit Erwachsenen Pornografie, also der legalen Pornografie ab 18 erst auch mit dem Alter 18 in Berührung kommst. Da driftet ja auseinander quasi die Realität, ja, mit einem Klick bin ich drin, muss mein Alter nicht verifizieren, und dem Gesetz.
Ja, also einerseits bleiben wir noch ganz kurz beim Sexting, weil ich ich glaube, das ist primär ein Bestandteil der real gelebten Sexualität. So, beim Zugang zu Pornografie sagt man, wir haben es hier mit Erwachsenen, klassischen Erwachsenenangeboten zu tun, wo wir Kinder und Jugendliche vor schützen müssen, weil wir sagen, auch wenn wir keine empirischen Belege dafür haben, schätzen wir das als schwer jugendgefährdend ein. So steht es noch im Gesetz. Es gibt auch die Diskussion, dazu sagen, ab 16 vielleicht, wie es in anderen Ländern ist. Aber gegenwärtig ist es eben nach wie vor über den 184 so in Stein gemeißelt. Und dann natürlich über auch Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wo im Prinzip diese Regelungen aufgenommen werden, wo man einfach sagt, nein, da wollen wir nicht als Gesellschaft, dass Kinder und Jugendliche Zugang zu expliziten Darstellungen von Sexualität haben, die eben quasi auf das rein Sexuelle fokussieren, menschliche Bezüge ausklammern, und das darf man nicht vergessen, und das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt, der dahinter steckt, was so die Metakommunikation von, oder also die das, was in den eigentlichen pornotypischen Skripten drinsteckt, ist es ja so, dass da keine reale, also das, was die da treiben, ist höchst real, aber dass quasi Sexualität, wie sie real gelebt wird, ja nicht repräsentiert wird, sondern immer eine bestimmte Form von Sexualität. Und da sagen wir eben auch als Jugendschützer, das ist so eher auch mein Zugang, hier ist es so, dass natürlich die Darstellung zumindest des Mainstream-Pornos und sowieso der harten Pornografie, also jetzt mal Altporn, alternative Pornos, Femporn, feministische Pornos und so weiter außen vor gelassen, worüber wir vielleicht nachher auch nochmal reden können, quasi, dass es eben in diesen klassischen Pornos Skripte von Sexualität vermittelt werden, die unserem Erziehungsziel der sexuellen Entwicklung entgegenstehen. Du kannst ja mal formulieren, das ist eigentlich auch seit bestimmt 20, 25 Jahren in Stein gemeißelt. Es geht um eine gleichberechtigte, verantwortungsvolle Sexualität der Geschlechter. Mhm. So, ja, und das sieht man in Pornos in aller Regel nicht.
Ne? Da gibt es, glaube ich, auch eine Studie davon, viele Pornos sich betrachtet wurde, Mainstream-Pornos, wo dann von Gagging, Slapping, also wirklich Handlungen, die man schon in dem Bereich der Gewalt auch, oder zumindest Schläge, Deep Throats und so weiter, zum Mainstream mit dazugehören.
Ja. Das sind Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Raum in aller Regel. Man muss sagen, die sind natürlich auch aus feministischer Perspektive, also das steckt seitens der Forscherinnen, die das meist untersucht haben, dahinter. Und da muss man schon sich genau angucken, wie sind Gewalthandlungen als solche kategorisiert? Was zählt alles dazu? Also auch die Ejakulation ins Gesicht zum Beispiel zählt als in dieser Perspektive als Gewalthandlung dazu. Und wenn man sich aber auf diese Definition einlässt, auf diese Kategorisierung, ist es sogar so faktisch so, dass der Mainstream-Porno, wohlgemerkt der Mainstream-Porno, nicht der Gewaltporno, in den letzten Jahren, also man hat da untersucht, die erfolgreichsten Titel im DVD-Videomarkt, dass da Gewalt zugenommen hat. Mhm. Wir sehen das natürlich, wir müssen ja nur an diese ganzen, Filme, im Bereich der Filme insgesamt denken, wie eben da jetzt Gewalt, selbstzweckhafte Gewalt auch explizit ausgespielt wird. Also da gibt es ja so die Uncuts der Saw-Reihe und so weiter, die sind ja mittlerweile für normal betuchten Menschen schwer auszuhalten oder so. Und dann merkt man eben auch, da wird das natürlich expliziter ausgespielt und solche Sachen. Und ganz offensichtlich ist es so, wenn man den Untersuchungen glaubt, dass allein im Bereich des Mainstream-Pornos es immer drastischer zur Sache geht, so will ich das jetzt mal unzulänglich vereinfacht sagen.
Mhm. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, wir haben mit einer Realität zu tun, wo Jugendliche oder junge Kinder, du hast es gesagt, 12 Jahre,
ältere Kinder,
mit Pornografie konfrontiert werden. Wir wissen auf der anderen Seite, wir haben im Mainstream es mit einer immer expliziteren Darstellung zu tun, sage ich mal so. Mhm. Und die Gesetzesgrenze enden ja nicht an den Landesgrenzen. Wir haben es mit dem Internet zu tun. Da greift das Gesetz dann plötzlich nicht mehr, wenn der Server in Amerika steht. Mhm. Ist schwer durchzusetzen, außer wir machen Netzsperren. Was sind Antworten des Jugendschutzes auf diese Fragen, die sich da auftun?
Ja, das ist natürlich immer eine sehr berechtigte und auch eine sehr beliebte Frage und auch eine, ich sehe das jetzt gar nicht so pessimistisch. Ich würde einfach mal sagen, der Kinder- und Jugendschutz, der ist natürlich in der Offline-Welt sehr viel einfacher hatte mit den funktionierenden Instrumenten, der Altersfreigabe an der Kinokasse wird geprüft oder Abgabe von Alkohol, auch um jetzt mal das als Vergleich zu nehmen, oder die Sendezeit Schienen im Fernsehen und so weiter, also in dieser klassischen Welt, in der wir als Erwachsene auch aufgewachsen sind von Medien, war natürlich Jugendschutz sehr viel einfacher durchzusetzen. Und heute in der vernetzten Welt ist es sehr viel schwieriger durchzusetzen, weil wir natürlich nach wie vor grundgesetzliches Zensurverbot haben. Zensur in dem Kontext immer nur auf Vorzensur. Also ne, mir wird verboten, irgendwas herzustellen, nicht irgendwas zu verbreiten, weil das kann man in Deutschland, wenn man feststellt, es ist jugendschutzrelevant beziehungsweise sogar strafrechtlich relevant. Und dann merken wir, dass der Jugendschutz da an seine Grenzen stößt. Ne? Und weil wir jetzt gerade diesen Begriff Grenzen haben, sage ich schon einfach, vielleicht hat sich die Aufgabe der Jugendschützer auch ein bisschen gewandelt, weg von der Verhinderung der Grenzüberschreitung hin zur nur noch Sichtbarmachung der Grenzen. Und junge Menschen, das sehe ich durchaus positiv, im Rahmen ihrer Autonomiegewinne, Zugewinne der letzten Jahrzehnte eben auch zu ermöglichen, die Grenzen zumindest noch zu sehen und dann für sich auch selber zu entscheiden, ob sie denn jetzt genau diese Grenze überschreiten wollen und gegebenenfalls Sanktionen von Eltern, Erziehenden, Pädagogen und so weiter bekommen wollen oder eben nicht. So, und deswegen sind unsere doch weltweit gesehen sehr strikten Regelungen. Wir haben auch weltweit gesehen, dass am weitesten ausdifferenzierteste Jugendmedienschutzsystem. Insofern sind unsere ist unser restriktives Handeln schon auch noch sinnvoll. So, es läuft aber ins Leere. Also wir sind ja nicht blind. Wir sehen, dass jedes Jahr allein an der Bundesprüfstelle, glaube ich, hunderte pornografische Angebote indiziert werden und natürlich trotzdem noch zugänglich sind, können dann meinetwegen jetzt nicht über Suchmaschine Google und so weiter aufgefunden werden, aber wer den Link hat oder wer weiß, wie das Angebot heißt, der kann unabhängig von seinem Alter Zugang dazu haben. Ne? Also die Klassiker, YouPorn, X-Hamster, X-Videos, wie sie alle heißen, das vergessen auch viele, gehören ja zu den, reichweitenstärksten Internetangeboten überhaupt. Und ich rede da nicht nur weltweit, sondern wenn man sich mal anschaut, was so diese Top 50 Websites sind, die von Deutschland aus aufgerufen werden, da befinden sich eigentlich regelmäßig quasi da immer auch diese klassischen Pornoportale, quasi eine Unmenge an ne, das ist schön säuberlich in 20 bis 40 Kategorien ausdifferenziert hat eine ungeheure Fülle. Also nur so viel, man kann das ja technisch alles nachzeichnen, also man rechnet mittlerweile unter anderem rechnet man vor, dass ein Drittel des gesamten Datentransfers im Internet für pornografische Titel quasi verwandt werden. So. Was finde ich immer ganz spannend, was im Übrigen jetzt, natürlich ist das Internet eine große Sexplattform dadurch, aber sowas hatten wir vorher auch schon. Ich möchte nur daran erinnern, dass im Gesamtvideomarkt der 1980er, 90er Jahre 2/5 aller vorgehaltenen Titel pornografische Titel waren. Also wir haben immer gewisse Bereiche der Medien, der populären Medien auch, die eben mit diesen faszinierenden, lustvollen Darstellungen quasi und aber auch gewaltvollen Darstellungen von Sexualität voll sind.
Lass mich nochmal zurückkommen auf den Bereich der Jugend, weil das glaube ich spannend ist für meine Zuhörer, die aus dem Bereich soziale Arbeit auch unter anderem kommen. Wenn ich mir jetzt anschaue, okay, harter Mainstream-Porno oder immer härter werdender Mainstream-Porno, die Einstiegsalter ist immer jünger, die konfrontieren sich natürlich damit. Und wie begleite ich denn einen Jugendlichen auf den Weg auch zur selbstbestimmten Sexualität, auf dem Weg der Entdeckungsreise, wo Pornografie, nennen wir wie es ist, dazugehört bei vielen? Wie kann ich da an der Seite stehen, begleiten? Ich kann das ja nicht sagen, du machst das nicht. Was sind Ansätze, die es da gibt?
Also die beste Begleitung ist in dem Bereich, ist natürlich alternative Angebote zu unterbreiten. Ne? Also wir haben mittlerweile eine ganz gute, das wissen viele leider nicht, weil man sich immer viele Gedanken um die Angebote selbst macht, aber weniger Gedanken darum macht, wie kriegt man die in den Zielgruppen publik und eben auch attraktiv gemacht. Aber wir haben wundervolle quasi Informations- und Beratungsangebote für Jugendliche zur Sexualität. Wir haben sogar bis hin Unterrichtsmaterialien zum Thema Pornografie, aber auch Sexualität, wo eben, und das ist ja der Punkt, Kinder und Jugendliche, also ältere Kinder und Jugendliche schwerpunktmäßig, ich nenne es jetzt einfach mal Heranwachsende, die gehen ja nicht einfach so und gar nicht unbedingt, das spielt in Teilen auch eine Rolle, die Grenzüberschreitung, Sensation Seeking, also diese Suche nach Abwechslung, nach dem Kick und so weiter. Aber die beiden Hauptmotive für den Pornokonsum sind natürlich die Stimulation, die sexuelle Erregung. Das war immer so, das ist bei Erwachsenen nicht anders. Und zum Zweiten, das ist ganz spannend, ist es die sexuelle Aufklärung. Ja? Man hat es mit Fragen zur Sexualität zu tun, die eigene Sexualität erwacht. Man hat Interesse am anderen, ne? Muss nicht immer das andere Geschlecht sein, aber am anderen. Und will mal so ein bisschen, will es laufen Fragen auf und will die beantwortet kriegen. Und da ist es natürlich in der heutigen Zeit naheliegend, den Rechner anzuschalten oder mit dem Smartphone ins Internet zu gehen und völlig, also zumindest gefühlt, mit einer hohen sozialen Kontrolle. Ich kann selber entscheiden, wann ich Schluss mache, was ich nutzen will. Es ist anonym. Ich kann das im solitären Setting machen und. Ist das natürlich ein attraktives, erstmal ein attraktives Angebot, um die eigenen Fragen zur Sexualität beantwortet zu kriegen. Was sind die Alternativen? Die Alternativen sind Lehrer zu fragen, mit dem man morgen noch gegenüber sitzt. Die Alternativen sind auf das Halbwissen der Gleichaltrigen zu vertrauen. Die Alternativen sind, sage ich mal, sehr, sehr merkwürdige, schambehaftete Themen mit den Eltern zu führen. Und da gibt's dann eher nur als vernünftige Alternativen, würde ich mal sagen, eben die Informationsangebote, die vernünftigen, nicht verkommerzialisieren, sondern eben pädagogische Informationsangebote im Internet zu nutzen und natürlich eben auch all das, was soziale Arbeit, insbesondere Sexualpädagogik, ja schon seit vielen Jahren, das vergessen ja viel, leistet. Die gehen ja nicht umsonst eben als Externe in Schulen rein oder holen die Leute von den Schulen sogar zu sich hin, um eben in geschlechtshomogenen Gruppen, in Mädchen- und Jungenarbeit eben bestimmte schambehaftete Themen auch aufzuarbeiten. So.
Da eine Frage, warum sehen wir das als Sozialarbeiter zum Beispiel oder Sexualpädagogen, warum sehen wir das Internet nicht auch als Chance, dort Beratungsangebote, die es mit Sicherheit gibt, ja. Ich kenne auch einige, warum sehen wir das aber nicht vermehrt als Chance, um unsere Angebote zu platzieren, um zu sagen, hey, ihr habt Fragen zum Aufbau des Körpers und dort gescheite Informationen, multimedial aufbereitet, gut gemacht für die Zielgruppe zu platzieren und dann Alternativen bereitzustellen, neben eben der Pornografie, wo man eben schnell landet, wenn man Begriffe googelt.
Ja, also das ist ein schwieriges Feld. Zum einen ist es so, dass ich persönlich eher derjenige bin, der meint, es bedarf eigentlich, das ist eben auch die Welt des Internets, eigentlich nur eines vernünftigen Angebotes, wenn das dann flächendeckend eine Rolle spielt. Wir haben BKI-Jugendberatung, wir haben Sex und so, wir haben liebelore.de und so weiter. Das sind alles Angebote, die genutzt werden, unterschiedliche Konzepte dahinter stehen, also E-Mail-Beratung, Informationsmaterialien und so weiter und so fort. So, warum nutzt die Sozialpädagogik, die soziale Arbeit, die Sexualpädagogik das zu wenig? Ja, ich glaube, es hat halt alles ein bisschen gebraucht. Wir haben es generell in der Beratungspraxis, hatten wir lange Zeit große Vorbehalte. Ich habe selber schon Vorträge Ende der 2000er Jahre gemacht zum Thema Online-Beratung und habe dann gemerkt, wie stark die Fraktion der Offline-Beratung ist. Also da wurden richtig gesagt, es ist nicht möglich, in diesen anonymen Settings und so weiter und so fort eine vernünftige Beratung zu fahren, anstatt das als alternative ergänzende Angebote zu sehen, anstatt das eben auch in strukturschwachen Gegenden Menschen zur Verfügung zu stellen, die quasi den einen oder die zwei Busse, die in die nächstgrößere Stadt zu der Offline-Beratung fahren, überhaupt nicht erreichen können. Ja, um quasi Menschen, die Fragen haben, Rede und Antwort zu stehen, ihre Fragen zu klären und gegebenenfalls eben auch den Weg zur Offline-Beratung überhaupt erstmal aufzuschließen. Ja, mhm. Also das war, glaube ich, so ein Hintergrund, dass es da noch relativ starke Fraktionen gab, wo es generelle Vorbehalte über die Online-Beratung gibt. Es gibt dann natürlich Probleme, ja, neben der sozialen Kontrolle der Ratsuchenden, was ja schön ist, Anonymität, was ja auch schön ist, ist natürlich seitens der Sexualpädagogen oder der Sozialpädagogen allgemein, ist es natürlich schwer abzuschätzen, tischt der mir jetzt eine Geschichte auf oder ist es wirklich eine Sache, die er erfahren hat? Muss ich mir, ne, kann ich jetzt vielleicht abschätzen, ob das jetzt eine Problemlage ist, die kurz vor der Eskalation steht? Muss ich da nicht irgendwie irgendwelche anderen Behörden einschalten? All solche Fragen, da war man sich ja unsicher und hat man sich in der Offline-Beratung einen sehr viel geschützteren Rahmen gefunden, wo man dann sagen konnte, hier müssen wir an dem Punkt doch einen Schritt weitergehen. Heutzutage gäbe es natürlich auch die Möglichkeit über IP und so weiter. Es wird teilweise sogar macht bei suizidalen, Hinweisen, also es gab relativ große Vorbehalte und ehrlich gesagt, ich kann das ja auch verstehen. Ja? Also derjenige, der Rat sucht, sitzt nicht vor mir. Es bleibt natürlich, dieses Face-to-Face bleibt außen vor. Ich habe gar keine Möglichkeiten, so ein bisschen das, was da an Anfragen kommt und so weiter oder an Erlebnissen, die mir erzählt werden, irgendwie einzuordnen und so, kann ich verstehen. Aber ich finde, hätte man macht es mehr und mehr, aber hätte man das quasi früher als alternatives ergänzendes Angebot gesehen, wären wir da schon einen Schritt weiter. Aber es gibt mittlerweile längst zum Beispiel, wo man eher denkt, das ist so ein verkrusteter Bereich, aber zum Beispiel die klassische Telefonseelsorge ist ja eigentlich sowas, wo dieses Face-to-Face auch schon immer gefehlt hat. Und die haben sich auch relativ früh dann der Online-Seelsorge zugewandt. Und da gibt es positive Beispiele. Und wie gesagt, es gibt auch die Angebote, die muss man dann eben auch streuen. Ja? Ja. Also, letztlich sollten die einfach so publik werden wie YouPorn und dann wären wir schon einen Schritt weiter.
Zumal, was ich noch ergänzen wollte, die Anonymität, also ich habe auch mal in dem Bereich Online-Beratung kurz geforscht und die Anonymität hat sich rausgestellt, ist mit einer der häufigst genannten Faktoren, um diese Angebote überhaupt in Anspruch zu nehmen, und sie zeigt sich auch durch die Textlichkeit, zeigt sie ganz neue Möglichkeiten der Beratung eben. Und was die Angebote betrifft, da kann ich vielleicht auch gerne ein paar Links, du kannst mir die zukommen lassen, hier drunter setzen.
Ja, finde ich ganz gut.
Unter den Podcast, dass auch, dass man sowas an der Hand hat, wo man sagen kann, hier, du hast eine Frage, geh doch mal auf Sextra oder was für ein Angebot auch immer. Und was ich noch interessant finde, auf YouTube, also wo man eigentlich denkt, da hat das nichts zu suchen, aber da gibt es zum Beispiel einen Kanal, 61 Minuten 6, ich glaube, es ist kommerziell, aber die dann wirklich Aufklärungsfilme mit relativ expliziter Sprache oder mit sehr deutlicher Sprache an Jugendliche richten.
Ja, also man darf auch nicht vergessen, ein sehr von den bildlichen Darstellungen, textilischen Darstellungen, sehr explizites Buch, Make Love, das hat gebrummt. Das ist ein kommerzieller Erfolg gewesen, was insbesondere die Gruppe der Heranwachsenden sehr gut erreicht hat, was im Übrigen auch zur Indizierung bei der Bundesprüfstelle vorlag und wo man sich explizit gegen die Indizierung ausgesprochen hatte. Also weil es auch eben solche Kapitel gab, wie die Pornolüge und so weiter. Ne? Also es ging um all das, all die Fragen zur Sexualität, die junge Menschen haben. Und da kann ich nur sagen, wenn man das schön aufgepeppt und in irgendeiner Form auch über klassische Medien, das vergessen ja viele, dass Jugendliche genauso viel lesen wie vor 15 Jahren und nicht irgendwie E-Books, sondern ganz klassisch Bücher. Natürlich haben sie noch nie unheimlich viel gelesen und Mädchen doppelt so viel wie Jungen und so. Aber da merkt man eben, dass es nach wie vor auch noch klassische Kanäle gibt, die man weiterhin eben bisschen anders gestaltet, ein bisschen aufgepeppt und so weiter, zu großem Erfolg führen kann. So.
Also mein Empfinden bei dem Buch, was du ansprichst, ist eine sehr ästhetische Darstellung von zwar explizit, weil Geschlechtsteile sind zu sehen, aber sehr ästhetische Fotografien sind da zu sehen.
Und ja, man hat ja auch eine junge Erwachsene genommen als Darstellerin, die in Beziehungen waren zum Beispiel und so. Und das merkt man natürlich auch der bildlichen Darstellung. Ist natürlich immer blöd, wenn dann nur diese Darstellung als solche über die Google-Suche, Bildersuche dann zu finden sind, dann klar, das ist in dem Kontext enthoben keine aufklärerische Darstellung, sondern eine pornografische Darstellung, aber in dieser Kombination, in diesem Gesamtpaket Buch, toll.
Ja, was auch als Webseite funktionieren würde, vielleicht.
Ja, aber ich kenne das bei pädagogischen Angeboten, die man ins Netz bringen soll. Also ich arbeite ja auch zum Beispiel Faszination Medien, wo wir im Prinzip auch das Thema Pornografie und freizügige Selbstdarstellung, das ist ein Bereich, den eine Kollegin und ich bearbeitet haben, wo es um Selbstreflexionsprozesse geht und sowas. Das wäre so im Internet gar nicht möglich, weil schlicht und einfach wegen der Rechtefrage. Wir können in so einem klassischen abgeschlossenen Medium, können wir über das Zitatrecht wirklich alles reinbringen. Und das ist natürlich dann im Internet schwieriger. Ja, dann ist man 3 Jahre mit den Rechten beschäftigt und wenn man dann das letzte Recht hat, ist das erste widerrufen. So, also das ist natürlich ein bisschen schade.
Gut, vielleicht eine letzte Frage von mir, die ich reingebe, und dann würde ich noch ein paar Fragen von Zuhörern, Zuhörerinnen hier reingeben. Pornografie heute und morgen. Du hast es gesagt, der DVD-Markt war zu großen Teilen, kann man sagen, mit pornografischen Titeln bestimmt. Heute haben wir das Phänomen, dass die ersten Virtual Reality Angebote, also nicht die allerersten, aber mit einer der ersten, es gibt Porno-Plattformen, muss ich gar nicht erwähnen, ist ja auch wurscht, aber die haben Virtual Reality Porn. Was kann man sich drunter vorstellen und was denkst du, wo geht die Reise hin?
Na, erstmal ist es so, und das spricht ja auch für diese große Faszination des Bereiches, dass pornografische Darstellungen beim jeweils neuen Medium eigentlich immer die waren, wo man versucht hat, die neuen Möglichkeiten von Distribution, also Verbreitung und das Volk bringen, quasi genutzt hat. Ja, also die ersten Schmalfilme, die ersten Dias, das lässt sich wirklich, die ersten Schriften, lässt sich wirklich weit zurückverfolgen, und insofern ist natürlich naheliegend, und insofern waren natürlich auch die ersten Internetangebote mit bildlichen Darstellungen, waren pornografische Angebote, und jetzt in diesem Bereich der virtuellen Realität, ob es jetzt, wir haben ja vor Jahren schon Second Life und solche Sachen gehabt, wo wir einfach mal versuchen, quasi da so eine eigene Realität aufzubauen, auch um Porno drumherum. Es gibt ja diesen Cybersex, also hat man schon auch vor Jahren versucht, da irgendwelche, sage ich mal, wie sagt man, Empfindungen, ob das jetzt über einen Helm, Handschuh und was auch immer nachzubringen ist. Wir haben ja das mit der Brille. Ich schneide mir das iPhone oder irgendein Smartphone davor und kann quasi mehr oder weniger interaktive Pornos begleiten. Wir haben die Möglichkeit, quasi werden auch das natürlich auf andere Sinne übertragen können. Also wenn wir uns überlegen, dass die Forschung so weit geht, dass man Menschen, die blind sind, versucht irgendwie die Netzhaut nachzuempfinden und dann direkt die entsprechenden Bereiche im Gehirn anzusteuern und so weiter, werden wir natürlich den Pornokonsum zu einer immer sinnlicheren Wahrnehmung machen. Und das ist natürlich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wenn ich das jetzt bewerten soll, ob das wirklich schlecht ist oder ob das wirklich, ob das nicht vielleicht auch gut ist. Also es hat Chancen, denken wir uns an dieses große Thema, das vorletzte große Thema im pädagogischen Bereich war ja Inklusion. So, wenn man das mal daran denkt, benachteiligten Menschen da irgendwie alternative Angebote zu unterbreiten. Wir haben's, das hat ja auch die Internet-Pornografie gebracht, beziehungsweise die Digitalisierung, wo man eben gemerkt hat, es ist sehr viel einfacher, ein Porno zu produzieren und zu verbreiten, dass wir darüber natürlich auch einen massiven Anstieg von sogenannten Amateur-Pornos, Porno-Web 2.0, Scherz genannt, hatten es, wo man auch sagt, das sind dann vielleicht eben nicht die klassischen pornotypischen Skripte, sondern hier geht es vielleicht um mehr Authentizität von Sexualität. Ist vielleicht gar nicht schlecht, auch wenn junge Menschen weiterhin gesetzlich den Zugang eigentlich, der Zugang verboten ist. Aber insofern kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Bereich des Angebotes dadurch natürlich weiter ausdifferenziert wird und unter Umständen auch um sinnvolle Angebote quasi ergänzt wird. Also da kommen dann eben auch solche Sachen wie alternativer Porno, feministischer Porno quasi hinzu. Ich will das mal an diesem Beispiel für feministischer Porno ganz deutlich machen, wie wichtig sowas ist, dass sich das Angebot auch entsprechend den Bedürfnissen der Menschen, den Interessen, den Präferenzen weiterentwickelt, weil es gab ja im Feminismus immer zwei Fraktionen. Die eine war Schwarzer, Porno-Kampagne, also das, was uns nicht passt aus der Welt, ich sage es immer so flaps, aus der Welt zu entfernen, über Verbote rauszukriegen. Wir wissen, das geht nicht, das ist unmöglich. Und die zweite ist, das Angebot einfach zu verändern. So, und natürlich ist der zweite Zugang der richtige. Und da kommen natürlich auch neue technische Entwicklungen dazu, wo man quasi einerseits, das ist schlecht für die Jugendschützer, feststellen wird, hier wird es noch schwieriger, die Zugänge zu beschränken, so, und dementsprechend noch wichtiger, präventive Angebote zu fahren, im Übrigen nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern zum Beispiel auch für die Eltern. Das werden wir merken, aber eben auch, dass vielleicht die Angebote quasi in Richtung näher an real gelebte Sexualität wandern.
Ja, weil man auch sagen muss, also dieser Bereich, der das andere Extrem darstellt, nicht das andere Extrem, das ist falsch formuliert. Nein, die andere Position, eben nicht Porno, sondern Por-Yes, nennt sich auch diese Bewegung ganz bewusst in Abgrenzung eben zu Schwarzer.
Ja.
Ich würde gerne ein paar Fragen reingeben, weil die auch gekommen sind zum feministischen Porno.
Ah.
Und zwar fragt hier ein Zuhörer, eine Zuhörerin nach Erika Lust, eine bekannte, aus Schweden stammende Produzentin, glaube ich, dass sie aus Schweden stammt, die neue Form, künstlerische, ästhetische Form der Pornografie mit, sag ich mal, gleichberechtigter oder eher einer Fokussierung auf die weibliche Lust gelegte Pornografie produziert als Produzentin. Da ist jetzt die Frage von der Zuhörerin, ob das nur ein Trend ist, ist das ein Phänomen, was neu da ist, was in der Nische verbleiben wird, oder hat es die Chance, auch mehr in den Mainstream einzudringen?
Ja, es tut's ja faktisch. Also wenn man sich die Angebote, ne, also wenn wir mal kurz den Bogen zurück auf dieses Podium, wo wir uns kennengelernt schlagen, das war ja eine Macherin von unter anderem Erstis.com, wo man merkt, dass man genau solche Angebote oder Yanks.com und was es da nicht so alles gibt, die sich primär auch auf Frauen fokussieren, weibliche Masturbationshandlungen ästhetisch umgesetzt und so weiter und so fort, eine ganz offensichtlich eine ganz klare Zielgruppe haben. Also Mädchen ansprechen, weil sie eben auch sehr, 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 sehr körperfokussiert, sehr, sehr lustvoll inszeniert sind und so weiter. Und diese finden ja sogar in den großen Pornoportalen Einzug. Ne? Jetzt mal die Urheberrechts und Fragen völlig außen vor gelassen, aber die werden mittlerweile zu eigenständigen Kategorien, nach denen dann auch gezielt gesucht wird. Ne? Die sind dann, wir haben natürlich Direktzugänge, die finanzieren sich ja auch über die User, die da Abos abschließen und so weiter und dann immer das neue Zeug sich angucken können, die neuen Clips. Aber die finden natürlich auch, und ich glaube, Mainstream-Porno ist heute das, was man an diesen frei zugänglichen Portalen findet, ne? Mit all den negativen Folgen für wie kann ich da kontrollieren, wie sieht das mit Arbeitsbedingungen aus, wenn das jetzt professionell gemacht ist, wie sieht das mit sag ich mal Gesundheitsschutz aus und ja, also das ist natürlich immer dran, wenn der Porno immer billiger wird, teilweise kostenlos, aber eben die wandern da auch rein und werden, ich glaube nicht, dass es ein Modetrend ist, sondern wir sehen, dass das ist ein gesamtgesellschaftlicher Trend, der politisch zwar jetzt mit irgendeiner Quote versucht wird, noch weiter anzuschieben, aber ich glaube, natürlich, das ist eigentlich ist das Beck der 80er Jahre, der jetzt irgendwie Anfang letzten Jahres gestorben ist, mit Risikogesellschaft, Individualisierung und so weiter. Also auch gerade das Medienangebot differenziert sich immer weiter aus. Immer Special-Angebote. Man muss nur an eine Bahnhofsbuchhandlung eines großen Bahnhofs gehen. Da kriegt man 20 Fachzeitschriften zum Nahverkehr von irgendwelchen Städten und so weiter. Also, und genauso wird es sein. Und das Schöne am Internet ist ja, dass ich über die gezielte Suche, es ist nicht völlig irrelevant, in welcher Relation die Angebote zueinander stehen, sondern es muss die jeweiligen Angebote geben, und wenn dann viele Menschen reingehen, werden die dann auch kommerziell verwertbar und werden natürlich dann eben auch in der Masse produziert. Also ich glaube, das ist wird ein länger anhaltender Trend.
Wo du es gerade angesprochen hast, was die Bedingungen auch des Pornodrehs angeht, Por-Yes ist auch ein Zusammenschluss, der dann den feministischen Porno Award mitverleiht, und die sagen ganz klar, wir schreiben uns auf die Fahnen, dass die Produktionsbedingungen klar sind, dass die Verträge transparent sind, zumindest für die Beteiligten, dass hinter der Kamera auch Frauen beteiligt sind, dass die Darsteller natürlich geschützt Verkehr haben oder getestet sind. Also da spielen ganz viele Faktoren rein.
Dass sie auch die Grenzen formulieren. verlieren können dessen, was sie an vor der Kamera agieren.
So, ganz genau, ne? Ganz genau. Und ja, das vielleicht noch als Ergänzung. Da fragt auch noch jemand nach, Poyes, als die der sich die Frage stellt, diese Gleichzeitigkeit, ja, zwischen hoher Tabuisiertheit, die wir in der Gesellschaft haben, was Pornografie und Sexualität vielleicht im Allgemeinen betrifft, aber die gleichzeitige Omnipräsenz des Ganzen. Da fragt er, müssen da nicht mehr gesellschaftliche Diskurse darüber angestoßen werden, und zwar nicht nur in der Wissenschaft?
Ja, also wie gesagt, die Diskurse waren da, insbesondere als es eben dann mit Internet und digitalen Endgeräten in Richtung Internetpornografie und Verbreitung unter Kindern und Jugendlichen ging, aber es waren Entrüstungsdiskurse, es waren keine offenen Diskurse, vom Ausgang her offene Diskurse. Also ein offener Ausgang wäre zum Beispiel, es gibt unser Werte- und Normkonsens hat sich so weiterentwickelt, dass wir diese Form von Sexualisierung unseres Alltags, unseres Lebens, unserer Gesellschaft zulassen, ausdrücklich wollen. Und dementsprechend, das vergessen ja viele, die direkte Folge eines Wandels der Werte und Normvorstellungen in der Gesellschaft als Resultat eines Diskurses sind eigentlich veränderte Gesetze.
Ja.
Dann, wenn man eben sagt, dann ist die ab 16 Porno so. Also ich glaube, natürlich müssen die stattfinden. Sie finden eben häufig, das ist jetzt auch nicht neu, aus der Erwachsenenperspektive statt, die immer so ein bisschen teilweise stigmatisierenden, aber zumindest sehr vorsichtigen und pädagogisierenden Blick auf die nachwachsende Generation hat, quasi. Also es sind eher Entrüstungsdiskurse und keine offenen, vom Ausgang her offenen Diskurse, die sich entlang der zentralen Frage hangelt, wie viel Sexualität in der Realität, in den Medien wollen wir.
Genau. So. Wir sind vorhin schon drauf gekommen. Sickelkopf und Bücher hatten ja dieses Buch auch geschrieben, wo ja über die Pornoseuche gesprochen wird, ja. Das heißt, da kommt ja zum Ausdruck, dass gar nicht in Betracht gezogen wird, dass auch Potenziale, Nicola Döring hat das, glaube ich, mal schön formuliert.
Pornokompetenz.
Die Pornokompetenz oder dass auch Chancen bei der Wirkungsforschung, kommen wir gleich noch zu einer Frage, bei der Wirkungsforschung gar nicht in Betracht gezogen werden, ne? Sondern der Blick ist nur auf dem Negativen behaftet. Auf der einen Seite verständlich, aber wenn man einen offenen Diskurs führen will, mit Sicherheit auch die andere Seite zu beleuchten, oder?
Ja, das ist wie Journalismus, man beißt Hund, ne? So, ja. Also das heißt, natürlich errege ich Aufsehen mit irgendwas, was ein Potenzial zu einer Problematisierung gibt. Es ist jetzt nicht ganz richtig, dass nur die negativen Folgen, also es ist sehr früh. Es waren leider Gottes mit sehr begrenzter Reichweite, ja, von der Aussagekraft her. Die Pornografieforschung war ja lange Zeit in quasi experimentellen Designs, klassische Einstellungsmessungen vor und nach dem Porno, und dann hat man gedacht, ja, das könnten auch sowas wie langfristige Effekte werden. Da ist schon auch quasi immer entlang dieser klassischen Wirkungshypothesen, ne? Ich will jetzt nur mal nennen, Verstärkerhypothese, Nachahmung, aber auch so Katharsis, das Abhusten, das sich freimachen können, es bestimmte Erfahrungen real gar nicht ausleben können, wenn ich sie medial auslebe. Also es war bezogen auf Gewaltwirkungsforschung. Und da sind schon solche Sachen, schon auch solche Ergebnisse zum Teil rausgekommen, dass quasi im Porno auch positive Wirkungen haben könnte. Die angesprochene Nicola Döring, die ich auch persönlich kenne, hat ja ganz offen gesagt, dass zum Beispiel bestimmte, sag ich mal, eigene Vorstellungen und so weiter dann doch auch gezielt gefunden und eben auch solche bestimmten, sag ich mal, eher randständigen Sachen da eben bewusst in den Vordergrund und eben ach, als akzeptiert, und die geht sogar so weit, und ich finde das immer, das kennen wir auch aus anderen Beispielen, Rezeption vom Porno-Rap zum Beispiel bei weiblichen Heranwachsenden, wo sich der Erwachsene erstmal fragt, warum hören sich gerade die Mädels sowas an, führt es ja häufig zu sogenannten Distinktionsprozessen, also in Abgrenzungen zu sagen, ja, das bin ich nicht, ne? Ob das jetzt moralisch, ethisch-moralisch gut ist, dann trotzdem sowas vorgesetzt zu kriegen, wovon man sich abgrenzt, aber es heißt auch eine negative oder eine nach unseren Werten und Normen betrachtet Darstellung, die nicht in Ordnung geht, kann auch positive Effekte haben, dass ich mich eben bewusst davon distanziere, dass ich sage, ja, aber genau so nicht und solche Dinge. Ja. So, also da haben wir ein breites Spektrum. Wir wissen mittlerweile über die Folgen, die natürlich sehr stark bei jungen Menschen mit den Motiven zusammenhängen, insbesondere des Informationsgewinns oder der Aufklärung, dass zum Beispiel so ist, dass die männlichen Heranwachsenden, die diese Fragen haben, also die gehen mit, ich habe das mal irgendwo geschrieben, die gehen mit Fragen rein in Porno und kommen mit noch mehr Fragen raus, ne? In der sexualpädagogischen Praxis, da macht man irgendwie Jugendarbeit zum Thema Sexualität und dann kommen solche Fragen wie passt ein Kopf in eine Scheide, ne? Und dann, ne? Und dann weiß man sofort, was für ein Skript hier vorgelebt ist, also irgendein mediales, und da merkt man eben, dass es eher zu Verunsicherung führt, ne? Also man muss sich das, ich habe immer so zwei Bilder, nehmen wir mal das Bild für den Jungen, er hat sich den Porno angeguckt und stellt sich dann nackt mit erigiertem Glied vor den Spiegel, masturbiert und merkt, dass das alles irgendwie ganz anders aussieht und ganz viel kürzer dauert und viel weniger ist, als er gerade eben gesehen hat, und um dieses Bild, dass eben auch Mädchen betroffen sind, quasi häufig eben vermittelt über den Pornokonsum der männlichen Gleichaltrigen. Und ich will da gar nicht so weit gehen, dass ich sage, da kommen dann immer die Typen in den Beziehungen und haben bestimmte Erwartungen an sexuelle Praktiken. Nein, mein Bild ist immer dieses, ich sage, man stelle sich vor, man ist seit Jahren in einer Beziehung, der Partner, der Typ ist gerade irgendwie auf dem Fußballspiel und hat vergessen, seinen Rechner runterzufahren. Ich sehe, da ist ein Porno, sag ich mal, ein Ordner mit hunderten Pornos geöffnet und klicke die nach und nach aus Neugierde durch, schon mit schlechtem Gewissen, Mensch, das ist eigentlich seins und so weiter, und stelle fest, all die Pornos, die er auf dem Rechner hat, da sehen die Mädels ganz anders aus und machen ganz andere Sachen mit den Männern, mit den Jungen quasi, dass das natürlich für das Selbstwertgefühl reiche ich ihm nicht mehr. Warum kann er mich überhaupt noch schön finden, wenn er sich solche Sachen anguckt? Kann er das, was ich mit ihm mache, schön finden? Ne? Und da weiß man so, was da so an zumindest auf der Ebene der Emotionen an Folgen hintersteht. Ne? Kommen wir noch zum Folgen, sonst würde ich nochmal die anderen beiden Ebenen durchdeklinieren.
Kannst du gerne machen?
Ja.
Kannst du gerne machen. Dann spare ich mir die Frage nachher.
Okay. Ne, also wir haben ja, das ist so ein Dreischritt, Denken, Fühlen, Handeln oder sagen wir mal Kognition, Emotionen, Verhalten. Ich bin eher so, der ein Handlungsbegriff zugrunde liegt. Aber die Ebene der Emotionen haben wir quasi schon so ein bisschen angesprochen. Jetzt, wir haben es natürlich immer auch was mit Einstellung zu tun, wo man eben schon festgestellt hat, dass ein häufiger Pornokonsum schon dazu führt, dass auch Nachbars das ganz ähnlich machen. Ja, also dass die pornotypischen Skripte ganz ähnlich auch bei der Sexualität in der Gesellschaft verteilt sind. Hingegen das Spektrum der wirklich Beeinflussung von Handeln, von eigenem sexuellen Handeln in Beziehung quasi auch sehr sehr weit ist, aber auch sehr umstritten beziehungsweise punktuell bei bestimmten Menschen beobachtet wird, bei anderen wiederum nicht. Also ich will da einfach mal nennen, dass es eher auf einer subtileren Ebene natürlich schon man sich überlegen muss, ob Diskussionen, Schönheitsoperationen, Body Modification und so weiter eben auch was mit den auch in Pornos vorgelebten Körperbildern zu tun hat, also Schamlippenverkleinerung, Brustvergrößerung, also das volle Programm. Wir haben es natürlich damit zu tun, dass man vielleicht schon auch mal angeregt wird, bestimmte Sachen auszuprobieren. Da muss man aber sagen, wenn man das selber ausprobieren will, was ist daran schlecht? So, da ist das Spektrum relativ breit. So. Begrenzt ist das alles, das fand ich ganz, ganz interessant, weil das auch für mich neu war, als ich mich Mitte der 2000er intensiv damit begonnen habe zu beschäftigen, ist, dass es in der Sexualwissenschaft, Sexualforschung eigentlich einen Konsens gibt, der da heißt, dass die Skripte von Sexualität, die Love Maps, sich mitnichten im Jugendalter ausformen, sondern in Kindheit. Und mitnichten im rein sexuellen Bereich, sondern im nicht sexuellen Bereich. Also wie geht Papa mit Mama um und so weiter und so fort. Was gibt es für persönliche Beziehungserfahrungen und so weiter. Das ist einerseits gibt uns das ein bisschen Sicherheit, dass wir sagen können, naja, hier werden nicht diese Love Maps, diese Skripte von den Pornos so ohne weiteres überschrieben.
Ja,
ne?
Ja.
So, ne? Auf der anderen Seite, und diese Diskussion muss man jetzt vermehrt führen, ist natürlich, dass mit der Vorverlagerung des Pornokonsums wir natürlich eben auch in den Bereich kommen, dass eben in Kindheit, wo eben sexuelle Skripte ausgebildet werden, natürlich die jetzt auch pornografische Darstellungen als einen Einfluss kennen. Und insofern halte ich es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass es tatsächlich eben auch bezogen auf die gelebte, später gelebte Sexualität vielleicht dann zukünftig doch hier und da einige, sage ich, formuliere es bewusst vorsichtig, markante Zusammenhänge gibt. Mhm. Ja, also meine Lieblingsuntersuchung ist ja bislang, worauf ich mich ganz gerne zurückziehe, in Kroatien von Stuhlhofer et al., glaube ich, gemacht, wo sie mit methodischen, relativ einfacher, aber auch sehr wirkungsvoller Zugang, indem man junge Erwachsene einfach gefragt hat, wie in Beziehung lebend, was für Sexualität leben die und so weiter und so fort, und erst im Nachschuss, im Nachklapp gefragt hat, wie sah das eigentlich in ihrer Jugend aus, was haben sie sich Pornos angeguckt und so weiter, und man festgestellt hat, dass die real später in den Beziehungen gelebte Sexualität nicht signifikant zusammenhängt mit der Höhe und Häufigkeit von Pornokonsum in der Jugend. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr spannendes Ergebnis.
So. Wenn wir über Jugend und dann sogar Kinder und kindliche Sexualität reden, die eine ganz andere ist als die Erwachsenensexualität, dann kommen wir auch häufig, mein Gefühl, in einen Bereich, der hoch mit Werten, mit Normen und auch hoch tabuisiert ist, zu tun haben. Man will sich damit gar nicht so auseinandersetzen. Ja, wir jetzt vielleicht schon, wir reden drüber und sind in dem Bereich auch forschend aktiv, aber es ist ja auch angstmachend zu sagen, okay, es gibt sowas wie kindliche Sexualität oder Jugendsexualität, weil es oft sehr aufgeladen ist mit, das darf nicht sein.
Ja, naja, wir hatten ja diese ersten Diskurse, Masturbation, ne? Selbstbefleckung, sagt's ja schon begrifflich, ist ja schon eine Form von Stigmatisierung. Wir hatten einen späteren, neuzeitlicheren Diskurs, 90er Jahre bezüglich Teenager-Sex, kurz danach ungewollte Teenager-Schwangerschaften und so weiter. Was ganz interessant ist, dass man da eigentlich eine sehr gute Studie der BZGA herbeigezogen hat, leider eben nicht signifikante Unterschiede in Nachkommastellen von Prozentwerten hochstilisiert hat, medial zu großen Veränderungen, weil das Schöne an dieser Untersuchung ist, dass sie uns ganz gut zeigt, ich glaube mittlerweile 35 oder sogar 40 Jahre durchgeführt, in regelmäßigen Abständen, 4-5 Jahre, zeigt uns eigentlich, dass die großen Veränderungen bei Jugendsexualität echt im Nachklapp der sexuellen Revolution eigentlich erfolgt sind und wir seitdem keine signifikanten Veränderungen haben, wenn man sich mal so Durchschnittswerte und sowas anguckt. Ja. Also eben serienmonogam heißt es immer, ne? Jugendliche leben nach wie vor, und das schon seit vielen, vielen Jahren, im Schnitt, wenn man das mal so sehen will, in partiellen Beziehungen, die anderthalb, zwei Jahre dauern, und sind innerhalb dieser Beziehung monogam, eben nicht promiskuitiv.
Ja.
Die ersten Geschlechtsverkehrserfahrungen haben sich nicht signifikant verändert. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn man jetzt sogar noch die Akzelerationsprozesse reinrechnet, ne, also die beschleunigte Entwicklung, dann haben sie sogar später Sexualität. Also diese frühzeitliche Sexualität als Wirkung vom Porno ist quasi ausgeschlossen. Man sollte viel lieber eine andere Wirkungsvermutung stellen. Zum Beispiel führt Pornografiekonsum eher zu einer Verunsicherung, dass man gar nicht so früh das real erleben will, weil wir wissen ja auch, dass zum Beispiel viele weibliche Heranwachsende diese Darstellung, expliziten Darstellung eher eklig, eklig finden und abstoßend finden.
Aber das kann auch für Jungs gelten, weil man also diese Omnipotenz und dieses, es dauert eine Stunde lang oder was weiß ich, diese überzeichneten Bilder können angstmachend sein, oder?
Die sind auf alle Fälle verunsichernd sie sind natürlich immer. Auch das ist ja ein alter Hut, wenn man an die 80er Jahre Videowelle denkt, mit diesen Videoklicken, Kannibalen, Zombiefilme, Kettensägenmassaker. Die ganze Gesellschaft hat sich gefragt, wer guckt sich sowas an und vor allem, wer kommt auf die Idee, sowas herzustellen? Und ganz ähnlich ist es natürlich eben auch bei den Zugängen mit, also auch Jungen stoßen drastische Darstellungen, insbesondere Gewaltpornografie und so weiter, ab.
Ja.
Aber gucken sich das natürlich in ganz anderen Kontexten an, ne, männlicher Habitus von Stärke und so weiter, die Jungen klicken, die dann irgendwie sagen, ne, und dann werden auch mal Fäkalpornos über den Schulhof gereicht und so weiter, ne, also das sind ja ganz andere Zugänge, da geht es ja eigentlich gar nicht um die drastische Darstellung an sich, sondern um einerseits natürlich Abgrenzung, also ich meine, ne, wenn ich mir vorstelle, ich hätte in Jugend irgendwie ne, irgendeine Form von pornografisches Erzeugnis mit drastischen Darstellungen bewusst auf dem Tisch liegen lassen, besser kann Abgrenzung vom Elternhaus gar nicht laufen. Ne? Ja. Also das heißt, und natürlich dieser männliche Habitus von Stärke, ne? So dann haben Reismann, hat das auch mal so genannt, fand ich auch ein ganz gutes bildliches Wort, quasi ein symbolisches Mittel im Geschlechterkampf auch, also zwischen Mädchen und Jungen. Und da merkt man eben, dass das so eine breit gefächert ist, eben auch auf motivationaler Ebene und
so. Ja. Also ich habe das mal digitale Mutprobe auch genannt, das haben auch andere so genannt, aber das hat damit zu tun, auch zu sagen, guck mal, was für ein krasser Typ oder krasses Mädel bin ich, dass ich mir sowas angucken kann und ich gucke hin und halte das aus, dass das natürlich was macht, dann im Nachgang, dass man die Bilder auch vielleicht nicht mehr so leicht aus dem Kopf verliert, steht auf einem anderen Blatt.
Also ich weiß es in meiner Generation, weil ich das ganz spannend finde, da war ich aber schon Erwachsener, da war es mit Internet so die ersten Internetangebote, wo das sowas war wie eine Mutprobe, Rotten.com. Ne? Also das war so der Klassiker, man kannte das über Gesichter des Todes aus dem Videomarkt und dann hatte man wirklich diese, ne? Und auch das Tod, das ist eben auch so eine faszinierende Daseinsthematik, man kann es kaum aushalten, es gelingt dann aber auch nicht rauszugehen.
Ja. So, ne? Also Rotten, das ist, ich habe das in der Einleitung zu meiner Bachelorarbeit, weil es mehr so essayistisch geschrieben ist und auch begründet durch meine eigene Biografie ein bisschen, habe ich das gesagt, das war die erste digitale Mutprobe, die ich gemacht habe, auf Rotten.com zu gehen. Ich habe bis heute die Bilder nicht aus dem Kopf. Ja. Ich kann mich an den Mann, der die Hälfte des Gesichts weg hat durch einen Motorradunfall, habe ich bis heute, weiß ich, wie der genau aussieht.
Ja, aber auf den Gleisen, der Hubschrauber und was wir da also alles haben.
Genau,
ja,
müssen wir nicht vertiefen.
Das sind Bilder, die prägen sich ein, das sagt natürlich auch was, kann natürlich bei jungen Menschen eben auch, ja, da ist immer dieses Wort der Traumatisierung sehr groß, aber doch schon zu quasi nachhaltigen Bildern im Kopf. Ich frage meine Studentinnen und Studenten immer, wenn ich das Jugendmedienschutzseminar mache, was in ihre Erfahrungen sind, die sie bis heute noch im Kopf haben und so weiter. Und es kommen immer Bilder. Bilder.
Und heute, wenn ich im Bereich Sexualpädagogik war, ich jetzt zum Beispiel bei einer Gruppe von Erwachsenen, also wir haben sehr offen über Pornografie gesprochen, und da ging es auch um den Bereich digitale Mutproben und mir wurde drastische Bilder genannt, nicht nur im Bereich der Pornografie, sondern wirkliche Enthauptungsvideos, alles müssen wir jetzt gar nicht vertiefen, aber alles, was existent ist, ist es auch als Video vorhanden. Ja. Und das prägt sich natürlich.
Das ist die heutige Zeit, die ja Pörksen und Krischke ja bezogen auf diese Castingshows im Fernsehen. Oder Andy Warhol hat ja auch mal gesagt, in Zukunft werden alle für 15 Minuten berühmt sein und so. Also die sogenannte Gesellschaft der Beachtungsexzesse. Ich finde nur noch statt, wenn ich medial stattfinde. Ich muss medial sein und wie bin ich das? Mit starken, eindrücklichen Bildern, mit Emotionen und so weiter. Das ist so dieser Gesamtgesellschaft. Kontext, den man da auch drumrum quasi stricken muss, Selfie-Kultur und was wir alles haben.
Aber ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung zu machen. Deswegen eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen. Ja. Ich muss mal gucken. Die ich noch stellen würde, weil dann sind wir auch schon bald am Ende angelangt. Pornografie-Sucht, fragt jemand, der im Suchtbereich auch arbeitet. A, würde mich interessieren, persönlich, gibt es sowas wie Pornografie-Sucht oder nennt man das dann Internetsucht? Und das andere ist der therapeutische Umgang oder ein beraterischer Umgang, wenn jemand merkt, okay, mein alltägliches Handeln richtet sich nach dem Konsum von Pornografie, weil nur dann spricht man von Sucht, aus.
Ja. Puh, ja, also ich bin da immer sehr, also ich beschäftige mich eben auch mit, ich nenne es nur nicht Sucht und Abhängigkeit, sondern exzessive Nutzung. So, wir haben natürlich allein auf der begrifflichen Ebene schon das Problem, dass wir mit dem Begriff Sucht und Abhängigkeit immer schon eine Pathologisierung haben, die im Übrigen so noch gar nicht im Katalog aufgenommen wird. Es stehen solche Dinge wie Computerspielsucht, Internetsucht als Verhaltenssüchte unter Beobachtung, werden wahrscheinlich mit der nächsten Version der beiden, sage ich mal, einschlägigen Werke dann eben auch als Erkrankung, psychische Erkrankung, wie auch immer, wohl aufgenommen und klassifiziert, was aber letztendlich ja nur die Finanzierung von den Therapieprogrammen anbetrifft, weil die Therapieprogramme gibt es ja jetzt schon. So. Also ich muss da wirklich einfach erstmal so mit der, ich versuche es mal über eine Ausschussdefinition. Ich würde von erstmal von der Seite angehen, dass ich sage, A, fragt man wirklich quasi immer, wenn man solche Zahlen publiziert danach, ist es denn jetzt ein längerfristiges Phänomen oder ein Durchgangsphänomen, was Bestandteil von insbesondere Jugendalter ist. Ne? Also ich kenne sehr viele auch in meinem persönlichen Umfeld, die ihre Shatterzeit hatten und die waren in einem Jahr durch damit. Die ihre Computerspielzeit hatten, die waren ein Jahr durch damit, haben dann immer, wenn dann die neue Spielversion ist, noch als Erwachsene, noch heute über 40-Jährige, dann kommt die neue Version, dann knüppeln sie mal 3 Tage das Spiel durch, ne, aber schon mit Schlafen und auf den Job gehen. So, und dann ist auch wieder ein halbes Jahr Ruhe. So, also es ist, ist wirklich so, dass die nicht mehr rauskommen. Wir wissen, was jetzt Zahlen anbetrifft, gab es eine relativ ernstzunehmende oder zwei relativ ernstzunehmende Untersuchungen, Pinter und Exif, die eben zum Resultat hatten, ich sag mal Pi mal Daumen, dass 2-6% der Heranwachsenden, und das sind wohlgemerkt anteilig mehr als bei der Erwachsenenbevölkerung, ein suchtähnliches Verhalten haben. Das EU Kids Online hat mal rausbekommen, wenn man diese klassischen Kriterien, Kontrollverlust und, mal durchdekliniert, dass 20-30% sag ich mal, problematisches Spieleverhalten, Internetverhalten zeigen. Also erstmal, es gibt Zahlen, die kann man natürlich 2-6% als besorgniserregend quasi klassifizieren. Man muss natürlich immer gucken, wie sieht es mit Umgang mit stoffgebundenen Süchten aus? Ne? Wie sind da die Zahlen? Alkohol, Zigaretten etc. pp. Um das mal so ein bisschen versuchen einzuordnen, ist die eine Sache. So, wir haben es jetzt offensichtlich in einem Bereich aus der Medizin stammenden, häufig aus der Medizin stammenden Pathologisierung von Pornografiekonsum konkret, haben wir es natürlich da eben mit ganz besonderen Belohnungsmechanismen zu tun. Also ich muss es nicht aus dem Haus zu gehen, um Sexualität haben zu können. Es gibt eine sofortige Möglichkeit, meine Lust zu befriedigen, zu masturbieren. Man weiß davon, dass es dann schon so ist, dass es häufig dazu führt, dass man immer häufiger, immer mehr, dann teilweise auch explizitere Darstellungen braucht und so weiter. Also ich versuche es einmal vorsichtig so zu sagen, es scheint in bestimmten Gruppen, Teilpopulationen, wie auch immer man das nennt, Risiko, wir sagen immer die Gefährdungsgeneigten und so weiter, Risikogruppen, scheint es schon so zu sein, dass es sowas wie Pornosucht gibt.
Ja.
Ja, dass ja. Aber ich würde das jetzt nicht als klassische Folge des Pornokonsums, ne? Wenn ich da einmal reingehe, dann immer mehr und immer weiter und ich will gar keine normale Sexualität mehr. So.
Das heißt, es ist ein randständiges Phänomen, wo dann auch Therapie, weil die Frage war ja auch, wie geht man da therapeutisch ran, wo dann Therapieprogramme greifen, wo auch nicht stoffgebundene Süchte im Allgemeinen behandelt werden.
Es gibt auch die Sexsucht als solche.
Ja, ne? Gut. So. Ja. Ja.
Ne, und das ist jetzt auch nicht an die große Glocke gehängt, aber sowas wird ja auch behandelt.
Ja, ja.
Die Spielsucht sowieso. Wir haben es natürlich bei diesen Verhaltenssüchten relativ häufig, dass es eben auch starke Zusammenhänge mit anderen Süchten gibt. Also man weiß es von der Spielsucht, dass die sehr häufig im Bereich der Erwachsenen was mit Alkoholproblemen oder Drogenproblemen generell zu tun hatte und so weiter. Also dass es da eben auch eine Kumulation von unterschiedlichen Abhängigkeiten und Süchten gibt. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es gar nicht so wenige sind, die das wirklich betrifft. Ich glaube aber bezogen auf Heranwachsende, wo es um Erprobung geht, um Grenzüberschreitung, um Neugierde, um Informationsbedarf, dass sie schnell weiterreisen. Ne?
Ja.
Wie bei all den anderen Themen, die sie ja haben. Ne?
Ja, ja.
Dass sie dann einfach schnell weiterreisen und das eben so ein Durchgangsphänomen ist. Was nicht heißt, dass sie sich dann nicht doch ab und zu noch mal wieder ein Porno reinziehen, aber dass es jetzt wirklich so ein krankhaftes Verlangen gibt, dass sie quasi Abfall schulischer Leistungen sich permanent vornehmen, heute kein Porno und sie schaffen es nicht. Also diese klassischen, Suchtkriterien, ich glaube nicht, dass das ein typisches Bild des jugendlichen Pornonutzers ist.
Okay, super, danke. Das waren die Zuschauerfragen, Zuhörerfragen. Zuschauer habe ich gar nicht. Zuhörerfragen. Zum Schluss, weil ich ja auch Sozialarbeiter bin und mich das natürlich brennend interessiert. Wir haben jetzt ganz viel über Pornografie, Sexualität, Jugend gesprochen. Vielleicht noch einen guten Hinweis. Wo kann ich mich informieren als Sozialarbeiter, als Sozialpädagoge, der mit Jugendlichen arbeitet? Wo sind Anlaufstellen? Und wie kann ich einen eigenen Zugang zu dem Thema Pornografie finden, wenn ich mit Klienten, die jetzt jugendlich sind, arbeite und mich da ein bisschen fit machen will?
Ja, also das, was ich immer mache, ich mache ja auch selber Workshops zu Pornografiekonsum. Ich habe das jahrelang auch mit einer Kollegin aus der sexualpädagogischen Praxis zusammen gemacht, was ich sehr sinnvoll fand. Und das waren dann auch teilweise ein-, zwei-Tages-Workshops. Also es gibt ja diese unterschiedlichen Materialien und so weiter, und ich finde dieses Let's Talk About Porno, was ja, glaube ich, Anfang diesen Jahres sogar erst wieder aktualisiert worden ist, lebt es ja schon mal ganz gut vor. Das ist klassisch, das ist der sozialpädagogische Zugang, Selbsterkundungsbogen.
Ne? Von ClickSafe, ne?
Genau, ist das? Selbsterkundungsbogen, ich mache mich erstmal mit meiner eigenen Einstellung zum Thema vertraut. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich dann, das ist natürlich ganz besonders schwierig in diesem Bereich, aber auch das ist ein Klassiker der Sozialpädagogik, der sozialen Arbeit. Bitte, bitte eine nicht moralisierende Atmosphäre schaffen. So, ne? Also das sind erstmal so Zugänge. Und ich kann mich eigentlich mittlerweile in den einschlägigen Fachzeitschriften kundig machen, was es da an Angebote konkret gibt im Internet. Wie gesagt, gibt's ja auch Peer-to-Peer-Beratung und Experten, also wo es konkrete Handlungskonzepte gibt. Und dann sind im Prinzip also Forum, BZGA, die Zeitschrift online verfügbar, sind Konzepte für die Jungen- und Mädchenarbeit drin. Wir haben ja glücklicherweise jetzt auch die neue, weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, warum die so lange gebraucht hat, bis sie publiziert worden ist, aber die Jugendsexualität, die letzte Studie ist raus. Da gibt es auch einen Bereich zu ihr, Internet und so weiter. Mhm. Wir haben dann natürlich ClickSafe, nicht nur Let's Talk About Porno, da gibt's auch, ich finde es ja immer ganz gut, wenn man dieses generell sexualisierte Medieninhalte, also nicht nur mal so auf Porno fokussiert, sondern auch auf Sexing, auf Posendarstellung, also Missbrauchsdarstellung von Kindern und Jugendlichen, auf zu freizügige Selbstdarstellung, auch ein Thema, was wir in FEM, Faszination Medien, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, bearbeitet haben. Ne? Das sind so Dinge wo man mit Sicherheit die richtigen Materialien und Unterlagen findet. FEM würde sich jetzt eher auf Jugendliche selbst, ne? Da geht es um Selbstreflexion, selbst hinterfragen, sich selbst zuordnen, selbst zu erproben, was ich mit bestimmten Profilbildern quasi unter Umständen für Häme und Hetzkommentare auf mich ziehe, solche Dinge, und für Lehrerinnen und Lehrer auf der einen Seite und eben in den Kontexten nonformaler und informeller Bildung tätige, also Sozialpädagogen, Jugendarbeiter und so weiter, da gibt's auch bei ClickSafe und Co. Entsprechende Angebote. So, ne? Also, super. Das finde ich ganz spannend, einfach da nochmal so eine Linkliste auf die Webseite. Ich habe das in meinen Publikationen auch immer gemacht, ein kleines Tabellchen mit 4, 5, sage ich mal, sinnvollen Angeboten an unterschiedliche Zielgruppen.
Super.
Und dann ist das zum Nachgehen. Ja.
Gut, du schickst mir das einfach zu. Genau. Ich habe das Gefühl, wir haben das Thema nur anreißen können.
Ach, ist immer so.
Wir hätten noch eine Sendung machen können oder zwei, drei oder Themenblock, weil der Bereich einfach so groß ist, so faszinierend. Ich danke dir für das Gespräch, ich danke dir für die Einladung, und vielleicht verabreden wir ja, dass wir in einem Jahr uns nochmal hören und vielleicht dann
vielleicht zum anderen Thema
ein oder anderes Thema besprechen.
Ja.
Fänd ich super.
Also grundsätzlich, wenn ich sowas wie ein Schlusswort sagen
gerne,
darf,
gerne.
Dann wäre es mir ganz, ganz wichtig, dass wir, egal ob erziehende Pädagogen oder einfach nur Erwachsene, immer ein bisschen im Hintergrund haben, A, diese Darstellung hat es immer gegeben, und B, es handelt sich von Angeboten, die von Erwachsenen für Erwachsene gemacht worden sind und gemacht werden in aller Regel. Also das heißt, wenn wir das stigmatisieren, wenn wir das blöd finden, wenn wir nach Restriktionen, nach Verboten und so weiter schreien, bitte nicht vergessen, dass wir Erwachsene das in die Welt gebracht haben und nicht die jungen Menschen, sondern die verschaffen sich nur den Zugang dazu.
Juti. Das ist ein schönes Schlusswort und damit schließen wir die zweite Folge Irgendwas mit Menschen. Mein Gast war Dr. Daniel Hajok und ich freue mich über Kommentare zu dieser Sendung. Schreibt mir einfach hier drunter, was ihr von der Sendung gehalten habt oder ihr habt Fragen noch an Dr. Hajok im Nachgang. Der ist bestimmt auch bereit, dann die ein oder andere noch zu beantworten in den Kommentaren.
Sehr gern. War eine schöne Sendung, fand ich gut.
Dankeschön.